Was für ein gewaltiges Wort an dieser Stelle, was für ein Gleichnis, das Jesus hier spricht. Es hat meiner Meinung nach enorme Sprengkraft. Denn was ist das hier für ein Knecht? Luther nennt ihn den Schalksknecht. Und dagegen, was ist das für ein König auf der anderen Seite? Wer ist überhaupt dieser König, der uns hier begegnet? Und was ist das für eine Frage, die Petrus hier dem Jesus an Anfang stellt? Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigen wird, vergeben? Bis zu 7-mal? 7-mal vergeben ist doch eigentlich recht wenig, oder nicht? Aber darf ich dich einmal fragen, hast du schon mal 7-mal vergeben? Oder hast du schon mal so oft um Vergebung selber gebeten? Vielleicht kommen dir jetzt tatsächlich solche Situationen in den Kopf. Vielleicht auch gebeten bei einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester. Ich tatsächlich leider noch nicht. Ich habe es nicht so mit Entschuldigung sagen. Ich habe es nicht so mit um Vergebung bitten. Aber ich bin ja auch erst 23 Jahre auf dieser Welt, von daher mal gucken, was noch kommt. Tatsächlich passieren uns immer wieder kleine Fehler, das ist einfach so. Manchmal, da hat man sich aus Versehen auf den Stammplatz im Gottesdienst gesetzt, wo jemand anders saß. Nachher beim Kaffee hat man vielleicht jemanden den Kaffee über das Hemd gekippt, weil man ihn fast umgerannt hat. Dann klaut man jemanden die Vorfahrt, drängelt mal jemanden zu schnell auf der Straße. Oder man klaut jemanden den Parkplatz, wo man genau wusste, der hat ja schon geblinkt. Man bittet einfach kurz um Verzeihung und dann ist die ganze Sache vergessen. Das geht doch so schnell. Das kennen wir doch gut. Aber Petrus fragt an dieser Stelle natürlich nicht nach diesen Kleinigkeiten, sondern er fragt hier nach tiefgreifender Vergebung. Was ist also diese Vergebung, von der Jesus hier spricht? Es ist eine grenzenlose Vergebung. Und wir tauchen noch einmal ein in Vers 22 und lesen, was Jesus dem Petrus dort antwortet. Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 77-mal sollst du deinem Bruder vergeben. Was ist denn das nun mit der Zahl 7? Christoph hat uns schon ein tolles Buch vorgestellt. Ich habe es selber leider noch nicht gelesen, aber es ist bestimmt sehr ausführlich über die Zahl 7. Um das Rätsel einfach und knapp zu lösen, die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit, wer es noch nicht wusste. Aber so ist es auch mit den 7 Tagen in der Schöpfung. Und die Schöpfung war gut, sie war vollkommen, sie war sehr gut. Es geht also um vollkommenes Vergeben, um grenzenloses Vergeben. Aber sind wir ehrlich, wir kennen diese Frage von Petrus trotzdem gut. Wir sind ja schon mit Jesus so viel unterwegs und wir fragen uns natürlich, warum soll ich denn schon wieder vergeben? Ich habe doch schon so oft vergeben. Und das ist dem doch jetzt schon zum 10. Mal passiert. Ich habe ihm doch schon gestern gesagt, das soll er sein lassen. Und jetzt macht er es schon wieder. Soll ich ihm heute wieder vergeben? Und wir denken uns ganz viele alternative Wege aus. Denken vielleicht auch in unserem Kopf die Frage, kann das denn so stimmen, was der da sagt von grenzenloser Vergebung? Und fragen Gott genau wie Petrus hier, soll ich wirklich immer vergeben? Soll ich immer diese weite und diese grenzenlose Vergebung praktizieren? Diese zweite Wange hinhalten? Irgendwo ist doch mal eine Grenze. Irgendwo ist doch mal Schluss. Und ich kenne das gerade mit meiner eigenen Ungeduld. Wenn mich jemand drängelt auf der Autobahn, da ist meine Vergebung aber ganz klein. Da ist es doch mal genug. Nein, das kann und will ich jetzt nicht vergeben. Und ich sage euch, diese Frage des Petrus ist typisch für uns Menschen und sie ist ganz normal. Gibt es nicht irgendwo eine Grenze? Es gibt doch immer eine Grenze, es gibt doch immer eine Linie, es gibt doch immer einen Raum. Und da fallen uns sicher Dinge ein, die man eben auch einfach mal nicht so einfach vergeben kann. Eben diese tiefgreifenden Verletzungen, von denen Christoph vorhin schon gesprochen hat. Und trotzdem ist da diese überraschende Antwort Jesu: Nein, du sollst vollkommen immer vergeben. Vergebung kennt kein Ende. Und da kannst du dieses Wort drehen und wenden, wie du möchtest. Das ist, was Jesus hier sagt. Jesus sieht es hier ganz anders. Jesus vergibt grenzenlos. Und das finde ich, das ist für uns Menschen irgendwo eigentlich unbegreiflich. Es ist auch etwas eigentlich Unmögliches für einen Menschen. Und trotzdem ist es was ganz Wunderbares. Denn das gilt auch für dich heute Morgen. So wie Christoph es gesagt hat, Jesus möchte dir alles abnehmen. Er hat am Kreuz alles bezahlt. Er ist nicht wie Lamech, der in Genesis 4 hier in der Parallelgeschichte zu diesem Text eben die siebenfache Vergeltung fordert, sondern er ist so, dass er die siebenfache Vergebung fordert und das verlangt er auch von sich selber. Wo Jesus hinkommt, herrscht nicht Rache, sondern Nachsicht. Wir kennen Jesus und wir wissen, dass diese Nachsicht mit einem Lächeln auf seinem Gesicht uns immer wieder widerfährt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die enorme Schuld und wie gehe ich nun damit um? Denn was ist mit diesem Knecht? Er wird plötzlich gerufen, völlig unerwartet ist dieser Tag da. Der Tag der Abrechnung, wer hätte es gedacht, nun ist es soweit, da muss er vortreten vor diesen mächtigen König, muss vortreten vor diesen Thron. Und er wird gerufen, steht ganz klein mit Hut vor diesem Thron und seine Schuld wird vorgelesen. 10.000 Talente sind es, die er dem König schuldet. Und einige Theologen, die rechnen immer hin und her, wie viele Millionen das jetzt sein könnten. Ich sage mal zwischen 6 und 12 Milliarden. Zwischen 6 und 12 Milliarden wären das heute. Das ist eine enorme Schuld, dass die eine einzelne Person haben kann. Ich meine, in unserer Zeit, da kennt man diese Zahlen. Stuttgart 21, Berliner Flughafen, ne? Kennen wir alles. Das sind enorme Zahlen. Das kümmert eigentlich auch heute keinen mehr, wie viele Milliarden das jetzt genau sind. Uns ärgert eigentlich nur, dass es sich um Milliarden handelt, gell? Ja. Aber, und leider ist es vermutlich mit unserer Verschuldung bei Gott genauso. Kümmert uns noch, wie viele Milliarden wir Gott schulden. Wir stehen genauso wie der Knecht vor Gott. Denn eines Tages und wahrscheinlich völlig unerwartet, denn der Tod kommt meistens plötzlich und unerwartet, und überraschend ist dieser Tag der Abrechnung da. Und die Welt mag den Begriff des Tags des Gerichts vergessen haben. Und ich heiße auch nicht Edgar Tetzel, der jetzt hier den Schuldbrief ausstellt. Aber trotzdem gibt es einen Tag des Gerichts. Und dieser Tag, an dem jeder Mensch vor Gott und seinem Schöpfer stehen wird. Und gerade in diesen Tagen, wo ich so viele Beerdigungen durchführe, wird mir diese Ernsthaftigkeit nochmal ganz besonders bewusst einfach. Was ist mit uns, wenn wir nicht die Dinge geklärt haben? Was ist mit uns? Das Schlimme ist, die Welt tut die Konsequenzen ab. Die Menschen denken, sie können ihre Schulden immer noch später begleichen. Ja, ich habe ja noch 40 Jahre Zeit, um das alles zu bezahlen. Und ganz ähnlich sagt es hier auch der Knecht in Vers 26, sei langmütig mit mir und ich werde dir alles zurückzahlen, sagt der Knecht. Aber er kann nicht alles zurückzahlen. Er kann nicht alles zurückzahlen. Das Vergangene kann er nicht einfach wieder gut machen. Und da sitzen wir mit im Boot. Und auch ich kenne das. Man versucht es irgendwie noch rumzureißen, dieses Ruder. Man hat irgendwie eine Sache, ich sage jetzt mal auf ganz böse Deutsch, verkackt. Und man versucht das irgendwie wieder gut zu machen. Aber du hast oft nicht mehr die Chance, das Ruder nochmal rumzureißen. Weder hier noch am Tag der Abrechnung reicht eine einfache Entschuldigung aus. Und es reicht auch nicht aus, die Schuld zu verblenden und sie im Keller zu begraben. Damit ist es nicht getan. Die muss hier bewusst gemacht werden. Die Schuld muss ausgegraben werden. Und zwar nicht beim anderen, sondern bei mir selber. Ich muss bei mir anfangen. Erstmal an die eigene Nase packen, den eigenen Misthaufen von Schuld sehen, der vor einem liegt. Sich dann vor Gott beugen und sagen, Herr, ich bin unfähig und ich stelle mich unter dein Haupt. Bitte sei mir elenden Sünder gnädig. Eine ganz ähnliche Aussage wie bei dem verlorenen Sohn. Und dann werden wir erkennen, Gott ist wieder anders. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Gott trägt die Schuld für uns. Er sieht diesen gewaltigen Misthaufen. Und dann steht dort in Vers 27, und es jammerte ihn. Ja, es jammerte ihn. Er hatte Mitleid mit seinem Knecht. Und wenn du eines aus dieser Predigt heute mitnimmst, dann bitte diesen wunderbaren Satz aus Vers 27. Es jammert Gott. Und er hat Mitleid mit seinem Knecht. Denn hier zeigt sich Gott in seiner unendlichen Liebe. Der Gott, an den wir glauben, er lässt den Knechten los. Er erlässt ihm diese ungeheure Schuld einfach nur, weil er Mitleid mit ihm hat. Und so ist es auch bei uns, weil Gott sich um uns kümmert, um uns sorgt, weil er Mitleid mit uns hat. Darum sagt er, und ich weiß, du kannst das nicht alles zurückzahlen. Und ich möchte es für dich tragen. Ich möchte selber für dich diese massive Schuld übernehmen, möchte von meinem mächtigen Thron runterkommen in Jesus Christus, in den kleinen Stall von Nazareth, von Bethlehem und möchte dir diese Schuld abnehmen. Und diesen Schritt geht Jesus Christus bis zu seinem Lebensende am Kreuz. Dort nach Golgatha, auf die Schädelstätte, wie wir es an Ostern gehört haben. Wie unglaublich ist die Vergebung, die wir am Kreuz erfahren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus vergibt sogar deine unbewusste Schuld. Jesus vergibt sogar deine Schuld, die du nicht vor Augen hattest. Dort am Kreuz übernimmt er alle Schuld. Und das darfst du heute Morgen alles wieder neu zu ihm bringen. Ganz neu darfst du alles ihm geben. Dieses Gleichnis zeigt uns, Gott ist anders. Er ist gütig, er ist barmherzig, immer wieder, immer neu. Er verurteilt nicht, sondern er ist nachsichtig. Er weist Gnade, wo keiner anderer mehr Gnade erweisen würde. Und wenn du heute hier neu bist, dann wünsche ich dir, dass du diese Vergebung für dich annehmen kannst. Für die aber, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, horch auf, denn Jesus zeigt uns an dieser Seite diesen barmherzigen König. Aber was ist nun mit dem Knecht auf der anderen Seite, mit dem wir uns gerade verglichen haben? Er dürfte doch dankbar sein. Er dürfte doch jetzt vor Freude strahlen, in die Welt hinausgehen und davon verkünden, dass er diese Vergebung erfahren hat. Wir müssten doch jetzt alle losrennen und sagen, wir haben diese Vergebung heute Morgen erfahren. Lass es der Welt verkünden. Aber nein, dieser Knecht hier im Gleichnis, wir lesen es weiter in Vers 28, er tritt diese Gnade mit Füßen. Und jener Knecht aber ging hinaus, fand einen seiner Mitknechte, welcher ihm 100 Dinare schuldete, packte ihn und suchte ihn zu erwürgen und sagte, zahle zurück, was du schuldig bist. Er geht raus und hat nichts Besseres zu tun, als seinen Kumpanen anzumachen, wegen 10 läppischen Euro. 100 Dinare sind 10 läppische Euro. Und das mal vergleicht, zwischen 6 und 12 Milliarden und 10 Euro. Das ist diese Schuld, die er ihm schuldet. Und er spielt sich direkt als kleiner Richter auf. Völlig rücksichtslos geht er mit seinem Bruder um. Er glaubt, sein zu können, irgendwer ganz Besonderes, irgendwie wichtig, sich hinzustellen. Vorhin war er noch so klein mit Hut vor dem König. Und schon macht er einen auf einen riesen Rabums. Und ist das nicht auch oft bei uns so? Da sind wir schuldig geworden an jemanden. Oder da ist uns an uns jemand schuldig geworden und das tut auch weh, ja, aber es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit. Aber wie gehen wir damit um? Wir gehen anderen deswegen aus dem Weg, reden nicht mehr miteinander, weil falsche Worte natürlich tief verletzen und es ist auch so schwer, sie schnell zu vergeben. Manuel hat gestern auf der Hochzeit gesagt, auf das emotionale Konto einzuzahlen, das ist anstrengend und aufwendig in der Ehe. Aber davon abzuheben, das ist ganz leicht. Da musst du nur eine doofe Beleidigung nennen und schon wird abgehoben. Und dann geht man sich aus dem Weg. Blicke treffen sich nicht mehr. Aber vergessen wir dabei nicht so oft, wie groß die Gnade Gottes ist. Und ich frage dich ganz persönlich, packt dich da nicht auch der falsche Stolz? Und da haben wir es wieder. Erst beim anderen geschaut, erst den anderen verurteilt. Und wofür? Für 10 läppische Euros. Stolz ist gefährlich. Stolz ist unser größter Fall. Denn er hält dich erstens ab, um Vergebung zu bitten und zweitens diese Gnade wirklich und dankbar anzunehmen. Und drittens anderen mit der Güte zu begegnen, die du bräuchtest, um ihnen freimütig vergeben zu können. Und deswegen sage ich, wie meine Oma es immer gesagt hat, komm, sei nicht so. Wie schade, wenn man sich dann endlich ohne Demut überwindet und um Vergebung bitten mag, aber man wird abgewiesen. Das kennt ihr sicher auch. Man hat sich endlich überwindet, hat endlich diesen Schritt geschafft, jemanden zu bitten. Und dann wird man auch noch abgewiesen. Wie schade, wenn das auch noch ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester sagt, nein, ich will dir nicht vergeben, ich kann dir gerade nicht vergeben. Wie traurig, wenn man den Balken im eigenen Auge nicht sieht. Wie gut aber, und ich glaube, darin liegt wirklich der Schatz und die Kraft der Vergebung, wenn wir uns gegenseitig immer wieder demütig einander unterordnen und um Vergebung bitten und das von Herzen aussprechen. Also sei nicht so. Mach einen Neuanfang. Denn ansonsten wird es uns nicht besser als diesem verkommenen Knecht ergehen. Und wir müssen später uns der unangenehmen Frage Gottes stellen, und das glaube ich wirklich, solltest du nicht dich auch über deinen Mitknechten erbarmen, wie ich mich deiner erbarmte? Barmherzigkeit statt Härte. Diese Worte sprechen für sich. Wenn wir kein Erbarmen haben und hartherzig sind, dann können wir kein Licht sein. Dann können wir keine Frucht bringen, wie es in Johannes steht. Die aber mich lieben, werden Frucht bringen. Dann sind wir bloß faule Trauben im Weinberg. Das zeugt von Undankbarkeit. Ein Stock, der keine Frucht bringt, der wird abgehauen. Ich selber habe 3 Jahre im Weinberg einmal mitgearbeitet und ich kann euch sagen, in so einem Weinberg, da wird einiges abgeschnitten, was faul ist. Da denkt man, ach, das lässt du dran, das ist noch gut. Aber sobald das nicht die volle Reife hat, wird das rausgeschnitten. Das ist ein sehr krasses Gleichnis von dem Weinberg, was Jesus benutzt. Und wir merken plötzlich, wie ernst diese Worte Jesu sind. Also lasst uns nicht so sein wie dieser Schaltknecht, sondern auf die Stimme des Hirten hören, der seinen Schafen den Weg zeigt, damit wir Jesus und unseren Geschwistern gemeinsam im Himmelreich wieder in die Augen schauen können. Niemand, der anderen in der Gemeinde und auch von dort draußen, soll sagen können, dass wir hartherzig gewesen wären, sondern sie sollen sagen, dort sind mir Menschen in Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Christsein bedeutet, in einer Gemeinschaft zu leben, wo wir den anderen höher schätzen als uns selbst. Ihn nicht abzuurteilen, sondern für ihn da zu sein. Ihm zu helfen, anstatt von ihm Rechenschaft zu fordern. Und deshalb lasst uns nicht zu diesen falschen und stolzen Richtern werden, sondern ein Licht sein, sodass die anderen Knechte zum König irgendwann hingehen und sagen, ja, Herr, dort habe ich jemanden getroffen, der barmherzig mit mir war. der mir meinen Fehler nachgesehen hat. Deswegen Vergebung von Herzen. So ist es also unser Auftrag, liebe Geschwister, die frohe Botschaft der Vergebung nicht nur zu bekennen, sondern allein durch Dankbarkeit über seine Gnade sind wir dazu berufen, zu einem liebevollen Umgang in Gemeinde. Und wo wir als Gemeinde Vergebung leben, dort bin ich davon überzeugt, dass das mehr gewaltige Außenwirkung hat als jede missionarische Aktion. Und ich will das nochmal betonen. Jesus möchte dich mit diesem Gleichnis keinenfalls in die Ecke drängen. Möchte dich keinenfalls irgendwie aburteilen, sondern er möchte dich frei machen. Denn was wir in ungeklärten Konflikten im Keller haben, das macht dein Leben doch nur schwerer. Und das seht ihr so schön auf diesem Bild, was ich mal versucht habe zu zeichnen hier zum Abschluss. Das ist unser Herz. Und da ist so eine Kellertreppe. Und da ist dieser kleine König, den ihr schon die ganze Zeit gesehen habt. Und dieser König, der bückt sich, um in unserem Herzen einmal richtig aufzuwischen. Und natürlich kostet Vergebung, und sie kann nicht zwischen Tür und Angel einfach so mal passieren. Jesus hat die Vergebung sein Leben gekostet. Und deswegen kostet es manchmal viel Zeit und auch viel Überwindung. Und deswegen will ich dich trotzdem ermutigen, nimm dir heute einmal wirklich Zeit, setz dich an deine Bettkante und überleg einmal intensiv, was habe ich noch gegen meinen Bruder, meine Schwester in der Hand? Welche Papiere habe ich noch in meinem Kopf, mit denen ich meinen Bruder, meine Schwester gefangen halte, weil ich ihnen noch nicht vergeben habe, weil ich sie noch nicht losgelassen habe? Und dann lass dir von Jesus helfen und bereinige diese Dinge in diesem Herz. Denn das ist dein Herz. Und ich kann dir sagen, wo du das machst, da wird diese kleine Glühbirne angehen. Da wird dieses Licht erstrahlen in deinem Keller. Und da wird was hineinkommen, dass das Licht der Welt ist. Wo auch immer du hingehst, um Vergebung gebeten wirst, sei es in der Schulwelt, an deinem Arbeitsplatz oder zu Hause, dort vergib, wie der Vater dir vergeben hat. Und du wirst staunen, was Jesus schafft. Es gibt dieses schöne Gleichnis von, dass wir Berge versetzen können mit unserem Glauben. Und ich glaube, dass Vergebung einer der gewaltigsten Berge ist, die wir versetzen können. Das ist schon fast mehr als Berge versetzen. Und ich sage immer so aus Spaß, wenn wir das wirklich glauben würden mit dem Berge versetzen, hätten wir einige Kosten an Bahnstrecken sparen können. Aber was können wir sparen, wenn wir Vergebung leben? Und dafür möchte ich den Namen unseres Herrn Jesus Christus preisen und ich bete mit uns. Jesus, du bist ein mächtiger Gott. Du bist der Sohn Gottes, du sitzt auf dem Thron. Wenn wir deinen Namen ausrufen, um Vergebung bitten, Vergebung geschehen lassen in unserem Herzen, dann schaffst du ein neues Licht in unserem Herzen, das so gewaltig ist, dass wir davon befreit werden von Dingen, die uns so lange anhängen. Dass wir froh werden wieder, frohen Mutes, dass wir nicht länger daran denken müssen. Bitte hilf uns immer wieder auch bei Dingen zu beten, wo wir merken, das können wir nicht von heute auf morgen loswerden, sondern dass wir es jeden Tag wieder bitten, Herr, lass mir meinem Bruder vergeben. Hilf mir, das loszulassen. Herr Jesus, du bist so wunderbar und ich bete jetzt, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich das in uns bewirkst an diesem Tag und auch in dieser Woche, dass wir es auch schaffen, uns vielleicht aufzumachen, wo es notwendig ist, jemanden zu begegnen, mit ihm zu reden. Herr, gib uns den Mut dazu, wo wir zu feige sind. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied.